Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Sausan Schäbli gönnt sich eine Rolex. Darüber regt ihr euch jetzt schon sehr lange auf Twitter auf. Und ich frage mich, warum? Gönnen wir uns nicht alle ganz gerne mal ein bisschen Luxus? Ich schon. Ihr doch auch, oder? Moritz Lindner hilft euch dabei. Er vertickt Luxusflüge und Hotels auf seinem Reiseportal reisetopia.de. Professor Carsten Baumgart erklärt, wie sich die Definition von Luxus bei uns Deutschen in den letzten Jahren verändert hat. Und Oliver Nölting kommt zu Wort. Er ist der sparsamste Mensch Deutschlands. Aber selbst für ihn gibt es Sachen, die sind Luxus. All das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
4 Tage in Helsinki, die habe ich mir kürzlich gegönnt. Das war so teuer wie meine Monatsmiete plus einen Monat Leben in Berlin. Es ist einfach unfassbar teuer alles in dieser Stadt. Vor allem Alkohol. Das war Luxus. Und den gönnen wir uns ja heute Abend hier bei Ab 21. Moritz Lindner hilft uns sehr gern dabei. Er hat die Website reisetopia.de gegründet. Auf der sucht er für Normalverdiener, also für unser eins so, Deals für Business Class und First Class Flüge und dann auch noch 5-Sterne- und Luxushotels und stellt dann diese kleinen süßen Sachen für uns zusammen, so schicke Pakete für den perfekten Urlaub, wie er sagt, für wenig Geld. Also wenig Geld ist ja relativ. Ich habe mal gefragt, du bist ja gerade aus China zurückgekommen. Wie bist du denn da geflogen?
Also ich bin hin und zurück mit Turkish Airlines geflogen, natürlich in Business Class.
Natürlich.
Ja, auf der Langstrecke mittlerweile schauen wir, dass wir das immer hinkriegen. Mit Meilen und Punkten ist das relativ einfach machbar.
Ich habe mir sagen lassen, du fliegst auch mal ganz gerne irgendwo hin, einfach damit du Business Class fliegen kannst. Stimmt das?
Sag mal, ich bin ein bisschen älter geworden. Mit 25 kann man das mal sagen, nicht? Nee, aber als ich angefangen habe, also das Hobby, sag ich mal, zu betreiben, wirklich viel zu reisen und dabei auch den Fokus eben darauf zu legen, was Luxuriöses das zu machen, da bin ich tatsächlich auch einfach mal geflogen, nur um eben Business Class zu fliegen.
Sag mir, was dich an der Business Class so flasht.
Na, also es ist grundsätzlich mal so, dass die Business Class oder auch die First Class natürlich im ganz Besonderen ist einfach ein einmaliges Erlebnis gewissermaßen, auch wenn es dann irgendwann nicht mehr einmalig ist. Also gerade wenn man das erste Mal, ich sag mal, vorne sitzt, man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Also auf einmal ist das Fliegen nicht mehr ein unangenehmer Nebeneffekt mit wenig Sitzabstand und mittelmäßigem Essen, sondern es ist auf einmal so, dass du dich richtig ausstrecken kannst. Du wirst mit tollem Service verwöhnt, bekommst ein Glas Champagner, mehrgängige Menüs. Es macht auf einmal Spaß.
Deinen ersten Business-Class-Flug, kannst du dich da noch dran erinnern? Was war das für eine?
Mein erster Business-Class-Flug ist tatsächlich ein ganz lustiges Erlebnis. Da war ich gerade am Anfang meines Masterstudiums und hatte begrenzt Zeit und begrenzt Geld. Das heißt, ging allen voran darum, wirklich mal Business-Class zu fliegen. Und deswegen haben wir uns morgens in Berlin in ein Flugzeug gesetzt und sind erstmal nach Oslo geflogen und haben da dann die Nacht erstmal am Flughafen verbracht. Also man merkt, es geht nicht immer nur luxuriös zu. Nur um dann am nächsten Morgen in der Business Class wieder nach Berlin erstmal zu fliegen und von da dann über Abu Dhabi nach Jakarta. Und dann nach 2 Nächten in Jakarta ging es auch direkt wieder zurück.
War das schon immer so? Hattest du schon immer irgendwie so eine Leidenschaft für Luxusflüge?
Na, ich sag mal, das kommt einfach. Ich war auch früher viel unterwegs. Und hatte halt immer das Gefühl, da muss doch irgendwie ein bisschen angenehmer gehen. Und dann habe ich einfach angefangen, mich da ein bisschen einzuarbeiten. Also ich habe mal geguckt, was gibt's denn da? Also es gibt Vielfliegerforen, es gibt verschiedene Artikel zu dem Thema, Webseiten etc. Das muss doch irgendwie auch für mich mit kleinem Budget machbar sein. Mhm. Dann ist es wirklich so, man arbeitet sich da ein, man fängt an, Meilen und Punkte zu sammeln und auf einmal merkt man, das ist gar nicht so viel teurer. Viele Leute geben, ich sag mal, wahrscheinlich für ein schlechtes Hotel mehr aus als ich für ein Luxushotel oder geben jetzt, sage ich mal, für einen Economy-Class-Flug nicht weniger aus, als ich für einen Business-Class-Flug. Und dazu kommt eben, dass wenn man einmal Business-Class geflogen ist, dann hat man ein Ziel erreicht gewissermaßen und das will man immer wieder tun. Also man hat es irgendwie geschafft, dass man in der Business-Class sitzt, ohne mehr zu bezahlen als in der Economy-Class. Und daraus entwickelt sich dann gewissermaßen fast schon so eine Sucht.
Wir gönnen uns ja heute Abend in unserer Sendung was. Wir gönnen uns ja auch ein bisschen Luxus, deswegen sprechen wir überhaupt mit dir. Ist das jetzt der größte Luxus, den du dir in deinem Leben gönnst? Business-Class-Luxushotels? Oder gäbe es da noch etwas anderes, was du anstreben würdest?
Oh, das ist eine gute Frage.
Schwierig, ich weiß.
Na, also sich etwas Luxuriöses gönnen oder sich einen Luxus gönnen, ist natürlich immer eine Frage der Prioritäten. Und ich meine, für mich ist es wirklich so, dass das Reisen ist so der Luxus, den ich mir im Leben gerne gönne und womit ich auch sehr glücklich bin. Also es ist nicht so, dass ich jetzt noch groß irgendwas anderes anstrebe. Also es ist auch so, dass ich mich vielleicht jetzt im Bereich, was jetzt Essen gehen oder was Kleidung angeht, sind da Dinge, die mir persönlich relativ egal sind. Und deswegen ist es für mich halt wirklich sozusagen, mein Luxus im Leben ist das Reisen und darauf fokussiere ich mich. Und deswegen gibt es da jetzt auch keinen weiteren großen Traum, der jetzt in irgendeine andere Hinsicht geht.
Nächste Reise geht wohin?
Die nächste Reise geht morgen früh nach Prag, aber das ist nicht besonders spektakulär. Und in 3 Wochen geht es dann wieder in der Business Class nach Tokio.
Reisetopia.de heißt die Website, auf der Moritz Lindner mit seinem Team für uns Normalverdiener Luxusreisen dealt. First Class Flüge plus Luxushotel, alles preiswert, sagt er.
Deutschlandfunk Nova.
Hemmungsloses Geld verprassen, fettes Outfit, Versace, Louis Vuitton, Chanel, Täschchen da. Welche Statussymbole man halt so braucht, um allen anderen Superreichen in St. Moritz auf der Skihütte zu zeigen, ich hab den längsten hier. Kann Luxus sein. Den haben sich die, die es sich leisten konnten, hier in Deutschland auch sehr lange so gegönnt. Marken als Aushängeschilder für Luxusleben. Aber das hat sich geändert. Ich rede drüber. Über Luxus. Den ganzen Abend heute und jetzt mit Carsten Baumgart, Professor für Marketing an der HWR Berlin, School of Economics and Law. Wie spielen bzw. nutzen Marken mit unserem Verlangen nach Luxus?
Ja, zunächst einmal muss man feststellen, glaube ich, dass Luxus wichtiger geworden ist für die Konsumenten.
Und, haben Sie da Studien dazu?
Ja, das kann man eigentlich relativ gut nachvollziehen. Also es gibt zum Beispiel eine Verbraucher- und Media-Analyse, die immer wieder zeigt, dass im Prinzip der Anteil der Konsumenten, die zustimmen, dass sie jetzt auf Luxus achten und das Luxusleben oder Luxusprodukte das Leben schöner machen, das gestiegen. Also beispielsweise 2013 gab es noch 13 Millionen, die zugestimmt haben und 2018 jetzt also aktuell 15,5 Millionen der deutschen Bevölkerung. Also da gibt es schon einen Anstieg.
Darf ich ganz kurz nochmal was fragen, weil Luxus definiert ja jeder anders. Wie definieren Sie denn den Luxus?
Na, ich glaube, es gibt 2 grundsätzliche Funktionen. Und die eine Funktion, das war die klassische, das ist so dieses Prestige, also dieses Abgrenzen, ich bin besser, ich bin erfolgreicher, ich bin größer. Und das auch nach außen zu kommunizieren, also ganz deutlich das Auto, die Uhr nach außen zu kommunizieren. Und ich glaube, diese Art von Luxus hat zumindest in Deutschland abgenommen, muss man natürlich ein bisschen differenzieren, weil es natürlich auch unterschiedliche Kulturkreise auch in Deutschland gibt, die damit unterschiedlich umgehen. Diese Form spielt zum Beispiel in Asien, in Russland eine große Rolle, weil da geht es darum, dass die Mittelschicht stark aufgestiegen ist, schnell aufgestiegen ist.
Und die brauchen Status.
Und die zeigen das dann eben darüber auch ihren Erfolg.
Okay.
Und das Zweite, glaube ich, was Luxus ausmacht, ist sowas wie, ich belohne mich selbst, ich gönne mir was, ich gönne mir Zeit, ich gönne mir Genuss, ich gönne mir jetzt mal wirklich was Außergewöhnliches, also ein außergewöhnliches Erlebnis, was gar nicht so wichtig ist, dass andere mitbekommen. Das muss man ein bisschen eingrenzen, weil natürlich heute gerade in der jungen Gesellschaft auch wieder so ein bisschen dieses Prestige, aber ein anderes Prestige eine Rolle spielt, nämlich das auf Social Media. Also da wird ja auch ganz viel gespielt, das ist der außergewöhnliche Urlaubsort, das ist das außergewöhnliche Konzert, das ist das außergewöhnliche Schmuckstück oder außergewöhnlichen Schuhe, die nur ich habe. Das jetzt nicht unbedingt durch Preis, sondern durch Knappheit ist das definiert.
Mhm. Wie nutzen Marken unser Verlangen nach Luxus?
Naja, also in unterschiedlicher Art. Natürlich gibt es immer noch für die klassischen Luxuskäufer die High-End-Luxusmarken wie Louis Vuitton oder ähnlich, also klassische Marken. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die das intelligenter heute machen. Es gibt einmal, ich nenne das mal Luxusangebote für Kenner, also für Personen, wo andere das gar nicht beurteilen können, ob es jetzt Luxus oder nicht Luxus ist. Also das ist zum Beispiel im Uhrenbereich teilweise so.
Die Breitling-Uhr.
Die kann ich gar nicht interpretieren. Ja, Breitling ist vielleicht noch relativ breit, aber es gibt Uhren, die völlig unbekannt sind und dann aber in Kennerkreisen wahnsinnige Aufmerksamkeit hat, weil eben eine bestimmte Technik drin ist. Oder das gibt es auch bei Wein, weil auch das kann der normale Konsument nicht beurteilen, ob das teuer oder nicht teuer ist. Das Zweite ist, das nennt man Prestige-Ansatz, dass da geht es darum, dass man sozusagen aus dem Massenmarkt und Prestigemarkt eine Kombination macht. Und das machen viele Luxus- oder Premium-Anbieter, die dann so Zweitlinien auf den Markt bringen, also von mir aus im Modebereich. Oder eben auch so, ich nenne es mal so Luxus im Kleinen gönnen, also beispielsweise ein luxuriöser Kaffee oder ähnliches. Das ist eine Summe, die der Konsument ausgeben kann, aber es ist eigentlich auch viel zu teuer. Also es hat eigentlich auch dieselbe Verhältnis, dass der Preis mit der Qualität nichts mehr zu tun hat, aber es ist eben trotzdem erschwinglich.
Können Sie das irgendwie nachvollziehen, warum sich dieser Luxusbegriff so gewandelt hat über die Jahre?
Naja, es hat einmal, glaube ich, was damit zu tun, dass wir insgesamt absolut durchlässigere Strukturen haben und damit eben diese Luxusabgrenzung nicht mehr so starr an bestimmte Schichten gebunden ist. Das Zweite ist natürlich, dass insgesamt auch die Bevölkerung mit ihrer wirtschaftlichen Situation zufrieden ist und das Gefühl hat, dass sie Geld übrig hat. Und damit kann man sich eben auch was leisten. Das ist zwar immer noch nicht das Einkommen, was dann für reicht, um sich einen Ferrari zu kaufen, aber es reicht eben, um vielleicht den kleinen Luxus zu genießen.
Meinen Sie, das wird immer so weitergehen, dass sich, je besser sich der Deutsche mit seiner Privat- und seiner finanziellen Situation fühlt, umso demokratischer wird er seinen Luxusbegriff definieren? Oder meinen Sie, das geht so weiter?
Ja, ich glaube, zumindest wird es nicht abnehmen. Ich glaube, es wird eher, hängt eben von der wirtschaftlichen Situation ab. Aber ich glaube, man muss da noch ein paar andere Formen sehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Form wie zum Beispiel Slow Fashion oder Slow Food. Also wo man zum Beispiel sagt, okay, ich muss nicht jede Woche neue Hose haben, aber wenn ich mir eine Hose kaufe, dann soll die auch 3 oder 5 oder 10 Jahre halten, weil ich dann eben High-End-Qualität kaufe.
Okay. Meinen Sie, dass so Brands wie zum Beispiel Louis Vuitton, hatten Sie ja schon gesagt, also diese ganz plakativen Sachen, Gucci und so, wo es halt immer blinkt und es ganz fett draufsteht, was es für ein Label ist, dass die sich umstellen werden und vielleicht dann auch für den Kenner so ein bisschen dezenter auftreten werden?
Ja, das machen sie ja heute schon. Also wenn man sich Louis Vuitton anschaut, dann gibt es die klassischen Louis Vuitton-Taschen, die man kennt, die 1000-mal gefälscht wurden. Da ist eben sehr deutlich drauf, aber die High-End beispielsweise sind es sehr dezent drauf. Und das erkennt ein normaler Mensch gar nicht, dass es eine Louis Vuitton-Tasche ist.
Carsten Baumgart, Professor für Marketing an der HWR Berlin School of Economics and Law. Der allgemeine Luxusbegriff hat sich in Deutschland in den letzten Jahren also ein bisschen geändert. Weg von fetteres Auto, fetterer Fernseher hin zu immateriellen Symbolen wie Yogakurse, Bioläden, Achtsamkeitsseminare. Dinge, die erst auf den zweiten Blick offenbaren, wie teuer sie sind und die auch nur von Gleichgesinnten als Luxus erkannt werden können.
Deutschlandfunk Nova.
Schmeiß einen Fuffi in den Club und sag Bo. Wir kloppen sie heute nur so raus. Die Fuffis, die Hunderter, alles um in Magnum-Flaschen Shampoos zu baden, in der VIP-Lounge. Schön mit Bling-Bling an Hals und Ohren. Und wenn der Shampoos dann nicht mehr genug knallt, dann helfen wir einfach chemisch nach. Was kostet die Welt? Luxus für Hip-Hop-Puls. Aber eben auch Luxus. Den gönnen wir uns ja heute Abend hier bei Ab 21 den ganzen Abend. Und ich denke, Oliver Nölting, mit dem ich jetzt rede, macht da nicht so ganz mit. Er ist der sparsamste Mensch Deutschlands. Hallo Oliver.
Hallo nach Berlin.
Hallo. Du, sag mal, du gönnst es dir ja quasi, sparsam zu sein. Warum denn eigentlich?
Ja, weil ich glaube, dass man auch mit gar nicht so viel Geld ein ziemlich gutes und glückliches und genussvolles Leben leben kann. Das glauben viele Menschen nicht, aber ich habe es ausprobiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
Ja.
Und weil man, wenn man weniger Geld ausgibt, dann eben die Freiheit hat, auch weniger für Geld arbeiten gehen zu müssen. Und ja, hat dann im Prinzip mehr Freiheit, um die guten Dinge des Lebens genießen zu können. Mhm. Mehr Zeit.
Jetzt sagst du ja von dir selbst, du bist Frugalist. Was ist das?
Also Frugalist ist eigentlich einfach jemand, der ein aktives und glückliches Leben versucht zu leben und das eben hinkriegt, ohne besonders viel Geld ausgeben zu müssen. Und dann eben diese Fähigkeit dazu nutzt, im Endeffekt weniger arbeiten gehen zu müssen. Also zum Beispiel Teilzeit zu arbeiten oder wie ich das vorhabe, mit 40 ungefähr ausgesorgt zu haben und dann gar nicht mehr für Geld arbeiten gehen zu müssen.
Wow, wenn du das schaffst, also das ist dein Luxus. Mit 40 genau. Nicht mehr arbeiten, ohne Witz jetzt, ne? Aber wie machst du das genau? Ich will jetzt hier nicht zu indiskret sein, aber wie viel sparst du denn dann von dem, was du so hast?
Das Rezept ist eigentlich relativ simpel. Ich versuche einfach, so viel wie möglich von meinem Einkommen zu sparen. In den letzten Jahren waren das meistens so 20% bis 70% von meinem Nettoeinkommen, was ich zurücklegen konnte. Ja, und wenn das so weitergeht, dann habe ich mit 40 ungefähr genug Geld, dass ich dann durch die Kapitalerträge und das Ersparte, wenn ich das einigermaßen vernünftig anlege, dann genug bekomme, um meine Ausgaben decken zu können.
Mhm. Auf was verzichtest du alles für deinen sparsamen Lebensstil?
Also ich versuche eigentlich auf nichts zu verzichten, weil mein Motto ist ja reicher leben. Also ich möchte möglichst glücklich und erfüllt leben und nicht irgendwie an jeder Ecke irgendwie knausern oder den Cent dreimal umdrehen. Ich versuche halt möglichst erfüllt zu leben, aber ich glaube halt, dass man eigentlich alle Bedürfnisse, die man so haben kann, auch befriedigen kann, ohne besonders viel Geld ausgeben zu müssen. Ich versuche immer so nach Tricks zu suchen oder so Lifehacks zu suchen, wie man das halt möglichst günstig hinbekommt. Oder einfach auch wirklich auf die Sachen zu verzichten, die mir eigentlich gar nichts bringen oder die eigentlich für mein Lebensglück gar nicht wichtig sind.
Ja, aber jetzt gehen wir mal kurz auf die profanen Sachen des Lebens ein. Keine Ahnung, du gehst ins Kino, das kostet was, 15 Euro einmal
genau,
im Film.
Ja.
Keine Ahnung, dann gehst du vielleicht noch essen, willst noch eine Pizza essen, willst was trinken. Also speist man ja auch locker mal an so einem Abend 50 Euro raus, vielleicht auch mal 100, wenn man noch teure Cocktails dazu trinkt. Machst du denn dann sowas oder würdest du dann sagen, ich spare mir die Cocktails oder ich spare mir die Pizza oder wie auch immer?
Nee, es gibt auch schon manchmal teurere Abende bei mir, aber das ist dann eher so die Ausnahme, weil ich habe auch viele Hobbys und Aktivitäten, die ich mit meinen Freunden mache, die dann nicht unbedingt so viel Geld kosten. klar, man geht auch mal in eine Cocktailbar, aber man muss dann ja nicht unbedingt 6 Cocktails trinken. Vielleicht reichen auch 3. Und meistens bleibt es dann bei mir vielleicht so bei 30, 40 Euro mal für den Abend. Aber das kommt halt auch nicht oft vor, vielleicht 1, höchstens 2 Mal im Monat. Hm. Und das fällt dann unterm Strich auch gar nicht so oft ins Gewicht, weil ich halt meistens dann noch andere Sachen mache, die halt nicht so viel Geld kosten.
Okay, dann verzichtest du aber schon so ein bisschen oder bist dann schon ein bisschen sparsamer unterwegs. Tut dir das manchmal weh? Ich weiß ja nicht, ob deine Freunde eher so aus der Kategorie, ich schmeiße mit dem Geld um mich sind?
Nee, klar, also gleich und gleich gesellt sich ja auch gern. Also ich habe viele Freunde, die einfach gerne irgendwie Sport treiben oder sich einfach gerne mal auf ein Bierchen treffen und ein bisschen schnacken. Und ja, da muss man auch nicht viel Geld ausgeben. Und meine Bekannten und Freunde, die sind auch nicht Leute, die jetzt Wert drauf legen, irgendwie besonders viel Geld ausgeben zu müssen. Deswegen fällt es mir halt auch nicht unbedingt schwer. Und also ich sage jetzt auch nicht, ey, ich komme nicht mit, weil ich möchte gern sparen. Also ich mache auch die Sachen mit, die meine Freunde gerne machen und bin auf jeden Fall dabei. Und ich gebe ja auch nicht nichts aus. Ne? Also ich gebe ja schon ein bisschen was aus, aber
30%.
Eben halt auch nicht so viel. Genau, 30% von meinem Einkommen.
Habe ich mir gemerkt. Ich würde jetzt gerne wissen, wie viel du verdienst. Nein, natürlich nicht. Oliver Nölting ist der sparsamste Mensch Deutschlands, aber er hat natürlich auch so seinen ganz persönlichen Luxus. Was ist denn das, Oliver?
Also erstmal finde ich, dass wir eigentlich, auch wenn wir ganz normal jeden Tag leben, ziemlich viel Luxus haben in Deutschland. Also ich wohne in einer ganz normalen Wohnung. Ich habe eine Waschmaschine, eine Geschirrspülmaschine, einen Fernseher. Wir haben Heizung, Strom, Internet. Das haben viele Menschen auf der Welt nicht. Und vor 100 Jahren wäre das auch noch ziemlicher Luxus gewesen. Mhm. Also wir haben eigentlich schon ja in unserem ganz normalen Leben total viel Luxus. Und ich finde, darüber hinaus braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel. Und dann sind es oftmals die kleinen Dinge, die man sich so gönnen kann. Also vielleicht eine heiße Tasse Tee und einfach mal mit der Freundin auf dem Sofa sitzen und einen schönen Film gucken auf Netflix oder einen schönen Urlaub machen.
Das hast du doch von mir geklaut gerade.
Nee, ist mir tatsächlich schon vorher eingefallen.
Ach, gut.
Ja, oder einen schönen Urlaub machen. Ich war dieses Jahr im Spreewald mit meiner Freundin, mit ein paar Kumpels in Dänemark, in Kroatien, sowas. Und das müssen halt nicht unbedingt die 5-Sterne-Ressorts sein und die Gucci-Handtasche und der Ferrari, sondern es sind halt kleine Sachen, die dann mal was Besonderes sind im Alltag. Und ja, das ist für mich dann eigentlich Luxus.
So Sachen wie Gucci und was du gerade da aufgezählt hast, irgendwie Luxuskarren oder so, hätte dich das überhaupt jemals interessiert, bevor du angefangen hast, deinen sparsamen Lebensstil an den Start zu bringen? Hätte dich das, ich meine, das ist ja auch eine Typfrage, finde ich, ne?
Ja, vielleicht so ein bisschen, weil ich glaube, die Gesellschaft macht es einem halt ziemlich schwer, da so ein bisschen drauf zu verzichten oder resistent zu sein, weil die Werbung ja auch immer sagt, guck mal, du brauchst das hier, um glücklich zu sein, kauf mich.
Aber der Werbung glauben wir doch nicht. Haben wir doch
ja,
noch nie gemacht.
Ja, halt uns halt unterbewusst, ne? Oder auch das soziale Umfeld, was man hat. Also man sieht, was die Nachbarn, was die Freunde haben und will das dann vielleicht auch. Mhm. Aber ich habe halt schnell gemerkt, ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, es gibt diesen Effekt der hedonistischen Adaption. Der sagt, wenn man sich jetzt was Materielles Neues kauft, sagen wir ein neues Auto, neue Klamotten, dann hat man erstmal so einen kurzen Glückskick, aber so nach ein paar Wochen, dann ebbt das wieder ab und man ist eigentlich genauso zufrieden wie vorher auch. Aber man musste halt viel Geld eventuell dafür bezahlen und Energie reinstecken und muss das Zeug nachher irgendwie lagern, was man gekauft hat, was man besitzt. Und ja, hat eigentlich langfristig gar nichts davon. Hm. Und da denke ich, ist es mir persönlich lieber, wenn ich ja mir das Geld spare und dann langfristig halt einfach mehr Zeit, mehr Freiheit dadurch genießen kann. Hm. Und da habe ich, denke ich, dauerhaft was von.
Kannst du denn verstehen, dass andere Leute viel Geld ausgeben für, keine Ahnung, ein teures Hotel, für eine teure Uhr, für ein teures Auto?
Ja, ich glaube, man kann das nicht so pauschal verurteilen. Was mir immer wichtig ist, dass ein Luxus auch was Besonderes bleibt. Also, dass man das auch bewusst genießen kann und zu schätzen weiß und das nicht so Alltag oder Gewohnheit wird und man dann auch nicht ohne den Luxus mehr auskommt, sondern es wirklich was Besonderes ist, was man dann ab und an nur mal macht und sich halt eben nicht dran gewöhnt.
Welchen Luxus wirst du dir als nächstes gönnen?
Ja, gute Frage. Im Urlaub habe ich erstmal.
Ja, eben Urlaub 3 Stück, das ist schon einiges.
4 waren es sogar.
4 sogar, ach du meine Güte. Hast uns einen unterschlagen.
Genau, das ging noch nach Rumänien für eine Woche.
Okay, aber sag mal ganz ehrlich, das hat dich doch insgesamt relativ viel Geld gekostet alles, oder nicht?
Ich glaube, insgesamt waren das unter 2000 Euro.
Was? Wie machst du das?
Urlaube. Ja, also nach Kroatien waren wir mit dem Zelt unterwegs, im Spreewald auch. In Dänemark habe ich mir mit 5 Kumpels ein großes Ferienhaus geteilt. Das ging dann auch preislich eigentlich. Also man kann auch Urlaub machen, ohne halt viel Geld auszugeben. Mhm. Da geht auch eigentlich alles von fast 0 Euro bis die große Luxuskreuzfahrt. Und ich finde eigentlich, im Spreewald zum Beispiel war es total schön. Ist ja auch bei euch um die Ecke da.
Ja, Spreewald ist super schön.
Genau.
Und super entspannt mit den Füßen und so.
Ich habe überhaupt nicht die Kreuzfahrt vermisst da. Es war total gut.
Na, wer geht überhaupt auf eine Kreuzfahrt?
Genau, das wäre auch überhaupt nicht mein Ding.
Nee, meins auch nicht. Aber ganz davon ab, ich will es immer noch wissen. Welchen Luxus wirst du dir als nächstes gönnen? Die Urlaube sind ja jetzt abgehakt.
Ich glaube, was mal so richtig cool wäre, wäre einfach so ein richtig schönes, entspanntes Wochenende. Wenn es draußen kalt ist und stürmt und man dreht die Heizung auf und macht sich eine Wärmflasche und kocht sich was richtig, richtig Geiles zu essen, wo man gerade richtig Bock drauf hat.
Ja.
Und sitzt dann einfach nur mit seiner Freundin und spielt ein schönes Spiel.
Und hört vielleicht auch Radio.
Unterhält sich ein bisschen. Hm? Hört vielleicht Radio, genau.
Genau.
Ja.
Guckt auf keinen Fall Netflix, sondern hört schön Radio. Das war ein schlechter Scherz. Oliver, das hört sich sehr schön an, ist ja auch günstig und dürfte damit ganz in deinem Sinn sein. Ist deine Freundin eigentlich auch so sparsam wie du?
Ja, also wir haben getrennte Finanzen und jeder kann sich einfach das kaufen, was er gerne möchte. Da sind wir ganz locker. Aber so, ja, von der Grundeinstellung sind wir natürlich eher so auf einer Wellenlänge. Also wir wohnen ja auch, wir teilen uns unsere Wohnung, wohnen zusammen und ja, da sind wir eigentlich schon eher so auf Augenhöhe.
Sehr schön. Oliver, danke, dass du hier heute Abend noch zur Verfügung gestanden hast. Es ist sehr spät. Jetzt sei dir der Anfang, obwohl es noch früh ist, des Wochenendes mit dem Hinsetzen, Wärmflasche, Sofa und so gegönnt.
Jawohl. Danke, danke.
Tschüss, schönen Abend.
Gleichfalls. Danke, mach's gut.
Tschüss. Oliver Nölting war das. Oliver Nölting sagt von sich, er ist der sparsamste Mensch Deutschlands. Er sagt aber auch, Luxus hat für ihn nicht unbedingt was mit Geld zu tun. Ihr habt es gehört, er macht Urlaube mit wenig Geld und es geht ihm mehr um die Zeit, die er mit Freunden verbringt oder auch mit seiner Freundin. Luxus ist halt einfach eine Definitionssache. So sieht's aus.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Luxemburg. In Eierlikör gehört keine Milch. Dazu gibt es jetzt sogar ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. In der EU dürfe eine Spirituose nur Eierlikör genannt werden, wenn diese ausschließlich aus den im entsprechenden EU-Gesetz vorgesehenen Zutaten bestehe, entschieden die Richter. Demnach darf Eierlikör neben dem Alkohol lediglich Eigelb, Eiweiß, Zucker oder Honig sowie gegebenenfalls Aromastoffe enthalten. Zu der Entscheidung kam es, weil ein Likörhersteller ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt verklagt hatte. Im Likör des besagten Unternehmens war Milch enthalten.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.